Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem sehr spannenden Thema, wie jede Woche, auch die nächsten Woche noch. Gottesdienst. Was bedeutet eigentlich Gottesdienst? Jeder hat eine Idee. Jeder weiß, was bedeutet. Zumindest 2000 Jahre Kirchengeschichte im Kopf und viele Gottesdienste schon erlebt. Manchmal wäre es gut, wir könnten es auf Reset schalten. So mal. Das wollen wir heute Morgen so ein bisschen. So Werkseinstellung heißt es beim Handy und so. Und dann ist alles weg. Und das wollen wir so ein bisschen auch in diesen Predigtreihen tun. So überlegen, was steht da drin hier in unserer Bibel? Ganz am Anfang, wie war es? Was nicht heißt, dass das schlecht war, was wir tun. Schlecht ist, was wir tun. Aber mal nachschauen, ein bisschen graben, was wir so Zeit haben, dieser Kürze von unserem Gottesdienst. Ich lese uns ein paar Verse aus dem Hebräerbrief. Und zwar aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, ab Vers 23 bis 25. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch doch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns in gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Bis hierher. Zwei Missionare sind in ihrem neuen Einsatzland, so ganz neu. Und was man so tut, wenn man so irgendwo ganz neu ist, jetzt nicht in einem Land, wo es keine Christen gibt, sondern wo es auch schon Christen und Gemeinden gibt, sie wollen mal einen Gottesdienst miterleben und mitfeiern, um einfach mal zu sehen, wie diese Menschen in diesem Land Gottesdienst feiern. Sie sprechen die Sprache nicht und sie haben auch keinen Übersetzer wie bei uns hier. Danke euch Übersetzern, die es möglich macht hier. Ja genau, ein Applaus hier. Sie kommen einfach rein und es war schon ziemlich spät, ziemlich voll. Der Gottesdienstraum ist auch ziemlich voll. Und so der Worst Case, einen neuen Besucher, alle werden mitempfinden können, natürlich nur noch erste Reihe frei. Und da laufen es dann hin, die guten zwei, da sitzt nochmal einer und eben den setzen sie sich. Und jetzt weiß ja jeder, der schon ein bisschen auf diesem Globus rumgekommen ist, Gottesdienstformen sind ja sehr unterschiedlich. Das heißt, es ist ja immer spannend für Fremde, aber uns hier. Auf einmal stehen die alle auf, dann setzen sie sich wieder hin, dann lesen die irgendwas miteinander oder manche sagen sogar was auswendig. Die zwei waren ziemlich schlau, sie haben beschlossen, wir machen einfach das, was unser Nachbar rechts neben uns macht. Die anderen haben sie nicht gesehen, die saßen hinter ihnen. Und das hat ja auch relativ gut geklappt. Und die Predigt war dann auch schon durch und die Lieder dann auch. Und dann stand der Pastor vorne und erzählt irgendwas. Der Mann rechts neben ihm steht auf, sie stehen beide auch auf. Die halbe Gemeinde lacht sich kaputt. Und die andere Hälfte tuschelt. Extrem peinlich natürlich. Sie haben gemerkt, wir sind die Einzigen, die hier stehen. Dann setzt sich der auch wieder hin und sie setzen sich. Nach dem Gottesdienst treffen sie endlich einen, der ihre Sprache spricht. Und sie fragen ihn, was war denn da vorhin los? Warum haben die alle so gelacht und getuschelt? Ja, sagt der andere, der Pastor hat freudig die Geburt eines Kindes angekündigt und den Vater des Kindes gebeten, mal kurz aufzustehen. Also ihr merkt schon, wenn wir uns mit Gottesdienst beschäftigen, dann ist es sehr spannend. Wir haben die riesengroßen Unterschiede in den Gottesdiensten in der Form und von Megachurch, wo dann 40.000 Sonntagmorgen sitzen im fasten Stadion, bis hin zur Hauskirchenbewegung, da nur ein paar kommen, von traditionell liturgisch über locker und unkonventionell, programmorientiert, wortorientiert, alles gar nicht wertend, aber es gibt so viel, so große Unterschiede. Und wir wollen heute Morgen hineinschauen in unsere Bibel. Und zum Anfang eine schlechte Nachricht für uns, vor allem für uns in Deutschland, bei uns über das Wort Gottesdienst benutzen, weil Gottesdienst gibt es nicht. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen und auch den ersten Christen mal ein bisschen nachforschen und auch in der Bibel lesen, dann machen wir die verblüffende Entdeckung, dass es in unserer Bibel, in unserem griechischen Neuen Testament eigentlich keinen vergleichbaren Begriff gibt für Gottesdienst und auch kein Verb, das ausdrücken würde, wir feiern Gottesdienst. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Christen damals nicht Gottesdienst gefeiert hätten, aber sie benutzten andere Worte, auch vor allem in unserer Bibel. Aber für die Menschen damals war Gottesdienst keine feste, umrissene Veranstaltung, so wie wir. Wir gehen zum Gottesdienst, der fängt mit der Orgel oder mit Glockengeläuten an. Es war damals anders. Es war vielmehr der Lebensvollzug ihres Glaubens. Und da haben wir vielleicht schon auch die erste Definition, wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Gottesdienst? Gottesdienst bedeutet, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, ein Lebensvollzug unseres Glaubens. Es wurde das Treffen der Christen ausgedrückt in Wörtern. Aber die Begriffe waren zum Beispiel Brotbrechen. Da heißt im in der Apostelgeschichte, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete Paulus sich mit ihnen. Also sie trafen sich zum Brotbrechen und es wird auch ein anderer Begriff genutzt, ein sozialer Begriff, sie versammelten sich. Oder Versammlung, auch im Hebräerbrief, den ich vorhin gelesen habe, geht es um Versammlung. Wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt, dann. Und was das schon deutlich macht in diesen zwei Hauptbegriffen, die das Neue Testament benutzt für das Treffen für Christen, ist ja zum einen, das drückt das Ziel aus, die Gemeinschaft, also Brotbrechen, die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn und die Gemeinschaft untereinander. Das kommt zum Ausdruck, wenn wir hier in unserer Bibel forschen. Bibelleser, die wissen natürlich, dass in der Luther-Übersetzung immer wieder auch das Wort Gottesdienst übersetzt wird. Das ist ein Begriff, der damals in dieser Zeit für den jüdischen Gottesdienst, aber auch für heidnische Gottesdienst benutzt wurde, wo es auch um Kult ging und auch um Opfer ging. Aber diesen Begriff, der wird von Jakobus und auch von Paulus in einer ganz anderen Form benutzt. Nämlich Jakobus sagt, wenn jemand meint, er diene Gott und halte seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst, und dieses Wort hier, nichtig. Und Paulus sagt zum Beispiel auch, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, eure Gottesverehrung. Das sind diese zwei Begriffe. Und das ist spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt. Bei mir war das so zum ersten Mal so ein bisschen da eher pragmatisch, als wir in Spanien in der Gemeindegründung waren damals und wir so das erste Treffen hatten, zu was laden wir denn ein? Weil auch ihr jetzt im Portugiesischen und im Englischen, ihr werdet merken, es ist gar nicht einfach, zu was laden wir ein, wenn wir das Wort Gottesdienst nicht benutzen. Was nehmen wir dann? Zur Versammlung? Zum Brotbrechen? Welche Begriffe nutzen wir, wenn wir uns treffen, auch in einer Kultur, wo es Gottesdienst in der Form gar nicht gibt? Der Pietismus hat es pragmatisch gemacht, es war die Stund oder Gemeinschaftsstunde. Da haben wir schon mal Gemeinschaft drin. Ich benutze trotzdem weiterhin das Wort in der Predigt Gottesdienst. Wo haben sich die Christen getroffen? Wenn wir uns hineinschauen in die Bibel, dann war es am Anfang, ganz am Anfang, als es noch keine Verfolgung gab, der Tempel in den Hallen, in den verschiedenen Hallen, aber auch gleichzeitig in den Häusern. Und es hat sich später dann ja auch durchgesetzt. Wo immer wir durch die Apostelgeschichte durchschreiten, entdecken wir die Christen, die sich treffen zu Hause, bei vermutlich reicheren Gemeindemenschen, die ein Haus hatten, mit Platz. Dort wurde hat man sich getroffen. Das ist auch deshalb sehr spannend, weil es hat sich sofort gesetzt. Und damit wurde auch Gemeinde damals am Anfang geprägt. Da gab es noch keine Hallen wie hier mit Hunderten, sondern es waren die wenigen, die sich getroffen haben. Als Jesus eine Frau, die Samariterin, wie wir sie nennen, trifft an diesem Brunnen, da fragt sie ihn dann, nämlich Jesus, kannst du mir eine Frage beantworten? Und sie fragt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg Gerizim angebetet. Und der Juden behauptet, man müsse Gott in Jerusalem anbeten. Was stimmt denn nun jetzt? Und dann sagt Jesus, doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbetet, anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit. Jesus greift es damals schon auf und sagt, es wird mal ganz anders sein. Es ist nicht mehr fixiert auf irgendeinen Berg, auf irgendeinen Tempel, sondern die Anbetung und der Treffpunkt der Christen kann überall sein. Und mir ist auch deshalb so wichtig, auch dieser Aspekt hier, weil kein Versammlungsraum, den wir nutzen, auch keine Kirche, egal wie schön sie sein mag, ist mit dem Tempel in Jerusalem und mit dem damaligen Gottesdienst zu vergleichen. Das ist eigentlich auch theologisch ein No-Go. Ein Gott, ein Tempel im Alten Testament und später auch noch. Im Judentum, im Gegensatz zum Heidentum, wurden nicht kleine Tempel gebaut für ihren Gott. Was haben Christen gemacht bei ihrem Treffen? Und auch da, wenn ihr die Bibel hineinschaut, werdet ihr feststellen, da steht gar nicht so viel drin. Sie haben sich getroffen untereinander. Wir finden keine Liturgie, keine feste Ordnung, die Jesus eingesetzt hätte oder Paulus, sondern da müssen wir nachforschen. Wir finden, dass die Apostellehre eine Rolle gespielt hat. Das Herrenmahl, das Abendmahl, was wir nachher miteinander feiern, war zentral als Zeichen, auch Jesus ist jetzt da. Es war verbunden meistens mit einem Sättigungsmahl. Man traf sich zum Essen und dann ging es weiter mit diesem Treffen der Christen, das Gebet und das Loblied. Wir haben verschiedene Ausdrucksformen des Heiligen Geistes. Wir haben verschiedene Gebetsrufe wie Abba oder Halleluja, Maranatha, Hosianna und Amen. Aber es war nie und ist nie normativ. Wir tragen zusammen, was Christen getan haben damals, als sie sich getroffen haben. Und da merken wir schon ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was wir im Neuen Testament lesen können und unserem Gottesdienst und unserer individualistischen Lebenswelt, wo wir glauben, Christ sein, Gottesdienst so schön auseinanderdividieren und da ganz viele Fragen und Diskussionen haben. War es bei den ersten Christen keine spezielle Veranstaltungsform. Für die ersten Christen war das Brotbrechen das Zentrum, das sich versammeln. Es war ein natürlicher Ausdruck ihres Glaubenslebens. Die Gemeinden lebten Gottesdienst im ganzheitlichen Sinn, also integriert in ihren Alltag hinein. Was bedeutet Gottesdienst eigentlich? Ich lade uns ein zu einem kleinen Gedankenexperiment mit der Frage, wann startet denn der Gottesdienst? Wann startet der Gottesdienst? Würden wir jetzt die ersten Christen fragen, damals in der Apostelgeschichte, dann würden sie vermutlich sagen, wir treffen uns am Tag des Herrn, am Sonntag, und zwar nach der Arbeit. Sonntag, Feiertag gab es noch nicht. Und zwar so gegen vermutlich 15, 16 Uhr, weil in der Antike standen die Menschen vor Sonnenaufgang auf, so zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Um 11 gab es ein kleines Mittagessen und ab 15 Uhr waren freie und wohlhabende Bürger hatten frei und die Zeit für die Abendeinladungen, weil um 18 Uhr rum circa wurde es dunkel und damit auf den Straßen gefährlich. Also man traf sich. Wir haben miteinander gegessen, würden Sie sagen. Wir haben richtig gegessen, es war ein Abendessen vorbereitet. Und im Anschluss daran haben wir das Herrenmahl in irgendeiner Art und Weise mitgefeiert. Und dann ging es weiter mit dem Gebet, mit dem Lobpreis, mit der Schriftlesung aus dem Alten Testament. Wann startet Gottesdienst? Auf uns heute übertragen, lasst uns mal drauf ein. Der Gottesdienst startet nicht mit dem Glockenschlag, auch wenn Glocken nicht falsch sind, sondern lasst uns mal den Gottesdienst starten, wenn ich von zu Hause losgehe und vielleicht schon den ersten Bruder, die erste Schwester treffe oder sehe, wenn es weitergeht, jetzt hier in diesem Raum und nachher auf dem Saalplatz draußen. Und wann endet er? Dann vielleicht zu Hause oder vielleicht auch dann doch nicht. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. So diese ersten Gedanken hier, lasst uns mal größer denken, wenn wir Gottesdienst denken. Weiter, nicht nur begrenzt auf einen Raum, sondern lasst uns herausfordern, auch mal das weiterzudenken, von morgens früher, auch hinein in den Alltag. Gottesdienst bedeutet, und wenn wir die Schrift nach die Verse und auch hier anschauen, Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Das war das Zentrum, darum haben sich die Christen getroffen. Wir haben Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Die lebendige Hoffnung ist Jesus. Jesus Christus. An ihm halten wir uns fest. Und er ist das Zentrum unseres Treffens. Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus Christus. Das Sein als Brotbrechen stand im Zentrum. Die Verheißung von Jesus, die er den Jüngern gegeben hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen jetzt und hier und schon beim Herlaufen, beim Reden, draußen die ersten Gespräche und auch nachher. Er ist hier, weil wir versammelt sind. Beim gemeinsamen Essen damals, beim Austausch miteinander, beim Singen, beim Beten, beim Predigthören wie jetzt, sogar bei der Abkündigung, beim Missionsgebet und auf dem Gespräch im Saalplatz. Er ist mitten unter uns und der Heilige Geist, er verbindet uns jetzt auch hier miteinander. Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft, als erstes Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Wenn ich mich sonntagmorgens auf den Weg mache mit der Einstellung, ich treffe mich heute mit Jesus. Ob ich nun alles verstehe oder nicht, ob ich die Lieder nun alle kenne oder nicht, ist alles eher zweitrangig. Es gibt ja immer auch was für jeden dabei. Aber ich treffe mich mit Jesus jetzt hier. Meine Einstellung, ich komme hier her, weil ich mich mit Jesus treffen will. Und heißt in diesem Text, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Begriff, den die Menschen nutzten für die Wiederkunft Jesus und diese Naherwartung, die die Menschen geprägt hat, waren ganz oft Christenverfolgung. Sie haben gemerkt, das Leben wird als Christen rau um uns herum. Es wird nicht einfacher, wir werden verfolgt, wir haben zu leiden auch für unseren Glauben, aber umso mehr brauchen wir diese Begegnung mit diesem Auferstandenen, auch in der Gemeinschaft mit anderen, auch wenn unser Leben rauer wird. Vielleicht weniger durch Verfolgung, aber vielleicht eher durch persönliche Krisen. Umso mehr brauche ich die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Ja, wir haben den Vorteil, wir haben technische Hilfsmittel, um uns gegenseitig auch zu ermutigen außerhalb vom Gottesdienst. Damals gab es die noch nicht. Aber diese Gemeinschaft mit Jesus, der jetzt da ist, Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, die wir nachher dann auch im Abendmahl nochmal ganz besonders miteinander feiern wollen. Und aus dieser Gemeinschaft mit Jesus kommt der Dank und das Lob, wie der Paulus schreibt, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Gottesdienst bedeutet zweitens Gemeinschaft als Christen. Die frühchristlichen Gemeinden damals in der Gesellschaft, sie war was ganz Besonderes und Wertvolles, weil es die einzige Gruppe oder der einzige Verein dieser damaligen Zeit war, in dem die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsschicht keine Rolle gespielt hat. Die damalige Gesellschaft war aufgeteilt in lauter Schichten, Reiche und Arme, Bürger und Sklaven. Die Gemeinde war die einzige Gruppe, wo die Schicht, die Zugehörigkeit keine Rolle gespielt hat. Reiche und Arme und Sklaven und Arbeiter, jeder war hier vertreten. Und deshalb war es ganz besonders. Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft der Christen. Vielleicht alles gar kein neuer Gedanke, vielleicht einfach wieder ganz neu. Und deshalb sagt Paulus und lacht uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu lieben, zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Was macht das Treffen der Christen damals und hoffentlich auch heute aus miteinander? Und deshalb ist der Begriff auch weiter als nur diese eine Stunde, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und guten Werken. Acht haben aufeinander, das klappt jetzt gerade schwierig. Aber vielleicht nachher, draußen. Anspornen, sagt Paulus oder der Hebräerschreiber, zur Liebe und zu guten Werken. Mensch, was wäre das? Stell dir mal vor, jeder nimmt sich jetzt vor, wenn er mir gerade zuhört, dass er nachher, wenn er draußen auf dem Saalplatz seid, einen von dem, der neben euch steht, ihr ermutigt zur Nächstenliebe, zur Liebe untereinander und den anspornt, motiviert zu guten Taten in dieser Woche. Also nicht Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat, sondern aus der Liebe zu Jesus raus eine gute Tat zu tun. Das umschreibt auch der Hebräerschreiber mit dem Treffen der Christen mit Gottesdienst. Anspornen, ermutigen zur Liebe und zu guten Werken. In der Begegnung der Christen mit ihrem Herrn, da liegt ein ganz besonderer Segen. Der liegt auch auf dieser unserer Veranstaltung, auf unserem Treffen. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, schreibt Paulus, so hat dann jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, hat eine Zungenrede, eine Auslegung. Lasst alles geschehen zur Erbauung. Der erste Gedanke, Jesus ist dort mittendrin. Der zweite, die Gemeinschaft untereinander. Zur Erbauung, zum Ansporn, zur Liebe. Deshalb ermutigt auch der Hebräerschreiber, die Versammlungen nicht zu verlassen. Weil ein besonderer Segen da drauf liegt, in dem Miteinander. Ich weiß, es gibt Ausnahmesituationen, auch Corona und auch Krankheit und alles Mögliche, aber das, was passiert im Austausch, in der Begegnung miteinander, kann kein Stream, leider, sorry, ersetzen, das Ermutigen, das Motivieren. Was würde sich ändern, wenn mein Gottesdienst von da morgens beginnt, wenn ich aus der Haustür gehe, wenn ich die Türe aufmache? Was würde sich ändern, wenn ich mich sonntags auf den Weg zum Gottesdienst mache mit der Einstellung, Jesus, ich freue mich drauf, dich heute wieder besser kennenzulernen, in der Begegnung mit anderen Christen, in Liedern und in der Predigt und all dem, was so vorbereitet wurde. Und ein dritter Gedanke. Gottesdienst bedeutet, und da sind wir auch mittendrin, auch im Neuen Testament, die praktische Umsetzung des Glaubens. Es endet nicht mit dem Segen nachher. Und auch nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn wir daheim die Haustüre wieder zumachen, sondern ich habe es vorhin gelesen, im Römer 12 heißt es, der einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich auf euch auf. Oder Jakobus nochmal, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, was ist es? Die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Der Besuch nachher im Altenzentrum oder wo auch immer, die Ermutigung dort vor Ort, nennt uns der Jakobus auch Teil dieses Gottesdienstes, dieses ganzheitliche Hineinnehmen in das Leben mit Jesus. Weil, und so sagt es uns aus dem Alten Testament, Gottesdienst ist wertlos, wenn ihm das Leben widerspricht. Das ist auch eine Tatsache. Gott selber drückt es im Amos mal so krass aus. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir echte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und eures fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr eurer Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Oder anders übersetzt, setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Das Kriterium auch für Gottesdienst, für die Begegnung von Christen miteinander, geht hinein in unseren Alltag. Gott wünscht sich nicht das Ende mit dem Segen, sondern dass es ein Lebensvollzug ist, das Recht und Gerechtigkeit, dass wir es ausstrahlen, mit hineinnehmen in unseren Alltag. Da geht der Gottesdienst weiter, umzusetzen, was wir hören, wo wir uns ermutigen, wo wir uns von dieser lebendigen Hoffnung von Jesus weitersagen und wo wir uns ermutigen, auch gute Werke zu tun. Fasst zusammen, was bedeutet nun eigentlich Gottesdienst? Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, Gemeinschaft als Christen, in welcher Form wir das auch immer leben, weltweit. Und es muss einen praktischen Vollzug in meinem Leben haben. Ich habe eine Definition versucht. Gottesdienst heißt, gemeinsam als Christen die Gemeinschaft mit dem anderen, mit dem Auferstandenen Herrn feiern und uns gegenseitig ermutigen, unseren Glauben im Alltag zu leben. Ich lese nochmal. Gottesdienst bedeutet, gemeinsam als Christen die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen Herrn feiern und uns gegenseitig ermutigen, unseren Glauben im Alltag zu leben. Ich möchte beten. Lieber Herr, und da hilf uns dabei. Ich ertappe mich selber auch bei der Vorbereitung von dieser Predigt, auch bei diesem Beschäftigen mit deinem Wort, wie viel da schon festgefahren ist in meinem Kopf. Und vieles, was wir tun, ist ja auch nicht schlecht. Wir tun es aus Liebe zu dir und trotzdem merke ich auch bei mir, dass manches einfach gemacht wird, weil ich es tue. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gegenseitig hilfst, neu zu denken und vielleicht Gutes, Altes, Bewährtes neu zu hinterfragen, um es wieder lebendig zu machen, wo es nicht mehr lebendig ist. Und forder du uns immer wieder heraus, Herr. Schenk uns das, dass unser Glaube lebendig wird im Alltag hinein. Jeden Tag. Ich bitte dich drum. Und da, wo wir falsch abgebogen sind in unserem Leben, da ermutige uns neu zurückzukommen zu dir. Und lass uns auch dieses Feiern gemeinsam, auch dieses Abendmahl nachher, als wirklich Gemeinschaftserlebnis mit dir und miteinander einfach auch erleben, Herr. Du bist der Mittelpunkt nun zum Leben. Du hast uns freigekauft. Du hast uns vergeben. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Dein Heiliger Geist verbindet uns miteinander. Wir sind eins. Danke dafür, dass wir das auch miteinander singen und proklamieren dürfen. Wir sind eins, weil du uns miteinander verbindest. Amen. Und wir hören nun und singen miteinander dieses Lied. Wir sind eins.